Dim dim diddle dim 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 diddle.
Machst du Atemübungen, Björn? Geht's dir nicht gut? Kann man dir irgendwie helfen? Oder hat's dann doch irgendwas mit unserem Sampler zu tun?
Ja, ich mache mich bewusst zum Affen, denn das soll die Titelmelodie von Ronnys Popshow sein.
Da bin ich jetzt schon beruhigt, aber irgendwie auch ein bisschen verängstigt, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, erstmal Intro jetzt, schnellstmöglich bitte.
Dim, dim, diddle. Achso, du meinst das andere.
Team Tonträger präsentiert Sampler Stories. Julia Röhl und Björn Strössner über die besten, naja, sagen wir mal, die interessantesten Sampler der Popgeschichte. Diesmal Ronnys Popshow, Volume 6.
Hallo und herzlich willkommen. Heute schmeißen wir den Fluxkompensator an und reisen in der Zeit zurück ins Jahr 1985 und zwar zu Ende September, genauer gesagt. Madonna war gerade dabei, das ganz große Ding zu werden. Der Boris Becker-Starschnitt war das It-Piece in der Bravo.
Mensch, das klingt echt so, als ob du selbst dabei gewesen wärst.
Und in Bayreuth sitzt ein kleiner Drittklässler am Mittwochabend um 19.30 Uhr vor dem Fernseher und guckt Ronnys Popshow.
Nicht ganz, denn die Folge vom 25. September 1985, um die es heute geht, kam ausnahmsweise schon um 18 Uhr, weil nämlich am Abend dann Fußball-Länderspiel war. Schweden gegen Deutschland, WM-Quali. Wir damals unter Teamchef Franz Beckenbauer, wir gehen schnell 2-0 in Führung durch Tore von Rudi Völler und Matthias Herget. Aber kurz vor Schluss haben wir es dann doch verdattelt und es ging 2-2 aus.
Zurück zu Ronnys Popshow. Eine Musiksendung moderiert von einem Affen. Wie cool ist das bitte?
Gibt's ja heute immer noch, meistens Samstagabend im Ersten. Bei Ronnys Popshow war es aber ein echter Schimpanse. Das war auch die Zeit, in der wir nur 3 Fernsehsender hatten. Kein MTV, kein Internet. Heißt, wenn du Musik und eben auch deine Stars mal sehen wolltest oder gar dieses neumodische Zeug, diese Musikfilme namens Videoclip, dann musstest du ganz genau in der Fernsehzeitung gucken, wann sowas mal läuft und das
hat noch richtig Engagement gebraucht.
Ja, und das war dann eben, wenn man Glück hatte, so alle halbe Jahre mal Ronnys Popshow mit den besten Videoclips am Stück im ZDF. Allerdings reichte es damals im deutschen Fernsehen nicht, einfach nur Musik abzuspielen. Dazwischen musste auch irgendwas Lustiges passieren. Also da muss immer irgendwie dann ein Sketch zwischen der Musik kommen oder es muss einer einen Witz erzählen oder irgendwie sowas.
Und da hast du dich offensichtlich ein bisschen von inspirieren lassen, deswegen zwingst du mich hier immer am Anfang unseres Podcasts in so einen Klimbim rein.
Erwischt. Also, Ronnys Popshow ist da in bester Tradition von Disco, Plattenküche, Bananas und so weiter. Zwischen den Videoclips gab es dann halt immer so einigermaßen lustige Einspielfilme mit dem Affen Ronny. Der Clou, diese Sketche hat Otto Waalkes gedreht und synchronisiert. Und Otto war damals halt wirklich der deutsche Komiker überhaupt.
Die Zeit, wo Comedians noch richtig groß waren. Richtige Komiker.
Genau, wo Comedians einfach noch Komiker hießen. War das bei dir eigentlich auch noch so, dass ihr euch Ottos Witze gegenseitig auf dem Schulhof erzählt habt? Also haben du und Lena Meyer-Landrut, habt ihr euch in den 90ern auch noch begrüßt mit Haha?
Absolut nicht. Mit Otto konnte ich nie so richtig was anfangen, aber ja, hat definitiv seine Daseinsexistenzberechtigung. War ein lustiger Typ, ist ein lustiger Typ.
Ottos LPs sind wirklich Millionenseller und mit seinem ersten Kinofilm hat er auch Rekorde gebrochen, eben auch 1985. Also Otto war durchaus auch ein Grund, Ronnys Popshow einzuschalten, nicht nur die Musik.
Und zu jeder Show gab es ja dann auch noch einen Sampler.
Fast, also zur ersten nicht. Erst bei Folge 2 ist dann mal jemandem aufgefallen, ach, da geht's ja um Musik, da können wir auch eine Platte dazu rausbringen. Wir sind halt beim Öffentlich-Rechtlichen manchmal ein bisschen gemütlicher unterwegs. Irgendwann hat sich das mit den Samplern dann verselbstständigt. Also es gab dann auch oft Ronnys Popshow auf Tonträger, aber gar keine Fernsehsendung dazu. In den 90ern hat dann die Samplerreihe auch ohne Fernsehsendung komplett weitergelebt.
Weil es eine gute Marke ist, fast eine Ikone.
Gab auch ein paar Revivals. Also die Originalsendungen wurden gerne mal bei Dreisat wiederholt, also Kultursender, ne? Auch Super RTL hat das mal wiederbelebt. VH1, so ein MTV-Ableger, hat sogar die Sketche wiederholt. Bisher letzter Versuch, RTL Nitro hat das neu aufgelegt. Ronny war jetzt aber kein Affe mehr, kein echter Affe, sondern eine Puppe von Martin Reinl.
Und deshalb hat es der Dauerbrenner Ronny mehr als verdient, gleich am Anfang unseres Podcasts, unserer Sampler-Stories aufzutauchen. Von den mehr als 30 Sampler haben wir uns jetzt Nummer 6 rausgesucht, von 1985.
gibt's nicht auf CD, nur als LP und MC. Trotzdem waren mehr Titel drauf, als in der Videoclip-Show selbst zu hören waren.
Los geht's mit Falco, Rock Me Amadeus. Bei Falco frage ich mich immer so ein bisschen, was ist da noch nicht gesagt worden?
Oh, jede Menge.
Und jetzt du.
Also tatsächlich ist es ein faszinierender Künstler und eigentlich können wir einen Podcast nur über Falco machen. Ja, weil das wirklich ein Künstler ist, der extreme Höhen erlebt hat und ganz tiefe Tiefen. Und es hat ja auch ein sehr tragisches Ende mit ihm genommen, Tod durch Autounfall und unter Drogeneinfluss. Wir haben heute jetzt nicht die Zeit, das ganze Leben von Falco aufzuarbeiten, aber allein an Rock Me Amadeus sieht man schon die Tragik rund um diese Person.
Absolut. Ich finde auch ein total beeindruckendes Musikvideo, aber vielleicht auch für mich beeindruckend in der Hinsicht, weil das gefühlt so eines der ersten Musikvideos ist, die ich als Kind gesehen habe und so halt behalten habe, weil ich das so mit diesen Perücken, aber gleichzeitig so bunt irgendwie so total schrill fand und gleichzeitig super, super cool auf so eine Art und Weise.
Und natürlich diese faszinierende Mischung aus Gesang, Rap, das auch noch in deutscher Sprache, beziehungsweise mit dem Wiener Schmäh. Das hat ihn wirklich so einzigartig gemacht, musikalisch gesehen. Und dieses Rezept hat es ja auch so zu einem einmaligen Meilenstein gemacht. Rock Me Amadeus ist der erste und einzige deutschsprachige Song, der sowohl in Amerika als auch in England Nummer 1 war.
Ja, auf jeden Fall mit einer totalen Berechtigung, finde ich, weil musikalisch war das echt schon sehr, sehr fortschrittlich, sehr, sehr neu und sehr, sehr großes Kino für die Zeit vor allem. Ohne dass ich dabei schon geboren war und das so richtig einschätzen kann, aber retrospektiv würde ich das so empfinden.
Genau, an diesem Hit allein kann man schon die Tragik von Falcos Leben sehen, weil Falco wirkte immer so wie so ein richtiger, arroganter Superstar, der nichts an sich ranlässt. Dahinter hat sich ein total sensibler Musiker namens Hans Hölzel versteckt, der wirklich von Selbstzweifeln auch zerfressen war und sich auch oft selbst im Weg stand. Er hat im Prinzip das Unglück, das ihm passiert ist, auch oftmals schon geahnt, aber es nicht geschafft, das Ruder rumzureißen. Sieht man an der Entstehungsgeschichte von Rock Me Amadeus ganz gut. Er wurde da genötigt, mit den holländischen Produzenten Bolland und Bolland zusammenzuarbeiten. Und dann haben die eben gesagt, hier, mach doch mal Rock Me Amadeus. Das passt super in die Zeit, weil gerade der Kinofilm Amadeus auch sehr erfolgreich ist. Und dann bist du ja auch noch aus Wien. Genau das wollen die Leute jetzt hören. Was macht Falco? Stellt sich hin und sagt, Bolland und Bolland aus Holland machen, was sie wollant, aber nicht, was sie sollant. Das natürlich noch mit seinem Wiener Schmäh dazu. Die Legende sagt, er stand wirklich im Studio und spricht erstmal, bevor er mit der Aufnahme anfängt, ins Mikrofon. Ich singe diesen Titel nur unter größtem Widerstand und auf Druck meines Managements. Weil er eben gedacht hat, mit dem Amadeus-Schmarrn braucht er sich dann in Wien gar nicht mehr auf die Straße trauen, wenn das jemals veröffentlicht wird, weil das einfach zu sehr Klischee ist. Natürlich Irrtum, sein Management hat in dem Fall recht gehabt, es war wirklich genau der richtige Song zur richtigen Zeit, absoluter Welthit. Und auch das zeigt dann nochmal ganz extrem, wie Falco eigentlich getickt hat. Es kam die Nachricht, Juhu, Nummer 1 in Amerika. Und was macht Falco, während sein ganzer Tross feiert? Er fährt nach Hause und weint, weil er genau weiß, das ist jetzt der Höhepunkt meiner Karriere. Besser wird's nicht mehr. Alles, was ich jetzt mache, wird immer weniger erfolgreich sein als Rock Me Amadeus.
Ja, ich glaube, da ist schon ganz, ganz schöner Druck drauf bei so einem Künstler und ganz, ganz tragisches Schicksal dementsprechend dann auch irgendwie.
Also wir notieren mal, wir sollten noch viele Sampler raussuchen, auf denen Falco drauf ist, weil über den gibt es wirklich noch viel zu erzählen, viel Schönes, auch viel Tragisches. Einfach wirklich ein sehr spannender Charakter. Nicht umsonst gibt es da schon viele Filme, viele Bücher. Und ich glaube, es ist auch gerade wieder einer in der Mache. Da geht es dann vor allem um den Skandal um Genie.
Der nächste Song auf unserer Ronnys Popshow, die wir heute besprechen, The Power of Love von Hugh Lewis and the News aus dem Film Zurück in die Zukunft. Und da bist du definitiv besser informiert als ich, weil jetzt Schande über mich, ich habe noch nie in meinem Leben Zurück in die Zukunft gesehen.
So, dann gehe ich jetzt hier sofort nach Hause. Aber ich setze mich dann auch...
Gib wieder einen Eintrag ins Klassenbuch.
Ja, ich setze mich zu Hause natürlich gleich in meine Zeitmaschine und komme dann wieder her. Und wir machen dann doch einfach so weiter, als ob nichts passiert wäre. Das ist ein großes Versäumnis, das musst du bitte schleunigst nachholen. Alle drei Zurück in die Zukunft-Filme angucken. Das würde mich vor allem wirklich interessieren, wie jemand, der nach den Filmen eigentlich erst geboren ist, diese Filme heute sieht, auch vielleicht mit dem Wissen über andere Zeitreisefilme. Wir waren damals halt wirklich fasziniert, wie liebevoll diese Geschichte erzählt wird und auch wirklich in drei Teilen und wie sie diese drei Teile dann wirklich so Puzzlestücke haben, die erst dann ineinander passen, wenn man alle drei Filme gesehen hat, war wirklich eins der großen Kinoerlebnisse für Kinder der 80er.
Ja, das denke ich mir. Also ich kenne natürlich den Trailer, ich kenne den Film ja gefühlt natürlich. Also an Zurück in die Zukunft kommt man ja nicht vorbei. Ich kann auch nicht sagen, warum ich den noch nie gesehen habe. Ist jetzt nicht so, dass ich mich dagegen verweigere, aber irgendwie hat es sich einfach nie ergeben. Aber gerade nach hier, jetzt und heute steht es ganz oben auf meiner Filmliste jetzt nochmal.
Deshalb machen wir auch gerade so einen schönen Lockdown, dass du zu Hause sitzen kannst und dir alle drei Zurück in die Zukunft Filme angucken kannst. Ich werde im nächsten Podcast abfragen.
Okay,
Deal. Der Song?
Genau, eigentlich wollten wir über den Song reden. Ja, ich liebe den Song. Den Song kenne ich natürlich. Super, super tolles Ding. Was ich jetzt aber auch erst hinterher rausgefunden habe, ist, dass der Frontmann, also Hugh Lewis, am Ende des Tages ja in dem Film in der Jury saß von so einem Band-Schüler-Contest oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Fand ich dann schon wieder witzig. Sind schon wieder so witzige Bezüge, die mich ja immer sofort catchen, so Kleinigkeiten.
Genau, also da gibt es viele so kleine Easter Eggs, die in den Zurück in die Zukunft Filmen auftauchen. Und eins davon ist eben auch, dass Huey Lewis da eine Mini-Mini-Mini-Rolle hat. Er hat später auch noch ein paar größere Rollen als Schauspieler bekommen. In Shortcuts kann ich mich erinnern oder in Traumpaare. Das ist ein Film für dich, Traumpaare. Da singt er mit Gwyneth Paltrow auf Karaoke-Wettbewerben. Und Michael Bublé.
Die ja wunderbar singen kann. Gwyneth Paltrow kann sehr toll singen, auch zu sehen in Glee. Aber ich schweife schon wieder ab, Entschuldigung.
Genau, also eben auch in diesem Film Traumpaare, Duets hieß er, glaube ich, im Original. Auch ein sehr junger Michael Bublé darf da mal durchs Bild laufen, ungefähr so wie Huey Lewis bei Zurück in die Zukunft. Huey Lewis hat auch eine interessante Karriere. Er ist nämlich erst so mit 35 so richtig groß bekannt geworden, also ein sehr später Popstar, wenn man das mal nach heutigen Maßstäben sieht. Der Vater war eigentlich Narkosearzt und nebenbei Jazz-Schlagzeuger und hat klein Huey dann das Singen, Gitarre spielen und Saxophon beigebracht. Und Huey hat sich dann selber zu einem sehr guten Mundharmonikaspieler entwickelt. Auch einer, der gerne mal gebucht wird. Also, oh, ich brauche eine Mundharmonika auf meiner Platte. Ach, rufe ich mal Huey an.
Was man halt so braucht, ne?
Aber wie dann halt Väter so sind, buh, lern was Gescheites. Ja, wurde Huey Lewis dann erstmal Großhandelskaufmann, arbeitete sich zum Vizechef einer Landkartenfirma hoch und hat dann ein Verteilernetz für Joghurt aufgebaut. Aber irgendwann hat er davon dann die Schnauze voll gehabt und so wirklich als Hippie ist er dann quasi durch die Lande gezogen mit seiner Mundharmonika und hat eben Straßenmusik gemacht, ist nach Europa gereist, ist da so durchgetrampt. Und dann hat es irgendwann mit Mitte 30 eben plötzlich mit der großen Rockkarriere geklappt. Er macht auch heute noch Musik. Leider ist er recht krank und ist gerade dabei, sein Gehör zu verlieren. Aber er gibt sich kämpferisch und versucht trotzdem, so gut wie es geht, weiterzumachen. Und was eigentlich auch das Faszinierende ist, der Song funktioniert ja auch super ohne Film.
Absolut.
Also das können sich junge Menschen wie du gar nicht mehr vorstellen. Wir sprechen von den 80er Jahren und da war zwischen Kinostart USA und Kinostart Deutschland gerne mal ein halbes Jahr bis zu einem Jahr. Also wenn in den USA gerade ein Film gelaufen ist, dann hat man in Deutschland mal so langsam überlegt, ach, da könnten wir ja mal synchronisieren. Undenkbar. Heute läuft es ja wirklich alles parallel, weil natürlich auch die Zeiten mit Internet und Vertriebswegen ganz andere sind. Auch die Kinolandschaft hat sich ja verändert. Damals war es dann auch so, ja, ja, kann schon sein, dass da Batman im Sommer rauskommt, aber ich habe schon den Otto-Film gebucht für die Zeit. Ne?
Aber ist ja auch schön, so konnte man sich eigentlich viel mehr auf diese eine Neuerscheinung, die jetzt kommt, konzentrieren und alle haben das dann sich damit auseinandergesetzt und es ist nicht dieser Überflut an ständig neuer Input. Ich finde das eigentlich einen super netten Gedanken immer noch.
Tatsächlich, das Phänomen haben wir gleich nochmal, wenn wir über St. Elmo's Fire sprechen, hast du recht viel über die Filme im Vorfeld dann schon aufsaugen können. Also du hast eben gesehen, ah, okay, in den US-Charts ist jetzt der und der Song und der ist aus dem und dem Film und dann gibt es einen Videoclip dazu und dann konntest du schon ein paar Ausschnitte sehen und dann hat sich das so langsam über ein halbes Jahr hast du dir da die Lust an dem Film angefüttert.
Unser dritter Titel auf Ronnys Popshow, Nena mit Haus der drei Sonnen. Nena wird vielleicht so ein Durchziehthema bei uns, wer weiß. War auch schon.
Wir hatten sie letztes Mal mit Leuchtturm.
Genau, ja. War auch schon auf unserem ersten Sampler drauf, mit Leuchtturm eben. Jetzt hier mit Haus der drei Sonnen. Ein Song, den ich zwar schon irgendwie kannte, aber hatte ich jetzt gar nicht so als großen Hit oder irgendwie so im Kopf. Also habe ich mal gehört, als ich mal eine Nena-Platte angehört habe, aber ist jetzt nicht so der typische Song, der jetzt noch ausgepackt wird, wenn man jetzt sagt, ach komm, spiel mal was von Nena.
Ja, ist ein recht teures Video, aber für damalige Zeiten und vor allem für eine deutsche Band ist richtig Kohle ausgegeben worden und ein richtiger Film gedreht worden. Auch das Thema sehr ungewöhnlich, da geht es um Spielsucht. Haus der drei Sonnen, da ging's mit der Band Nena langsam abwärts. Also da hat man schon gemerkt, es kriselt ein bisschen zwischen den einzelnen Mitgliedern. Ich habe auch zur Vorbereitung auf diesen Podcast mir nochmal die Original Bravo aus der Zeit der Ronnys Popshow rausgezogen und war auch fast so ein bisschen entsetzt, wie man da mit Nena umgesprungen ist. Also tatsächlich war dann eben Haus der drei Sonnen oder auch Feuer und Flamme, das Album, nicht mehr ganz so erfolgreich wie die Vorgänger. Und dann ging es halt im Interview wirklich gleich mal so los mit, ja, also das war ja jetzt nur noch Platz so und so viel und nicht mehr Platz 1 oder 2. Was ist denn da los? Und dann versucht Nena sich noch zu verteidigen und ja, die Plattenfirma wollte, dass wir so und so weiter. Und man sagt, Entschuldigung, wir reden hier gerade von einer Frau, die es geschafft hat, mit einem deutschen Lied weltweit ganz hoch in die Charts zu kommen, und der deutsche Musikjournalist sucht schon wieder gleich das Haar in der Suppe. Also man versteht jetzt auch so ein bisschen besser, was Falco eigentlich gefühlt hat, wenn man eben mal sieht, dass Nena eigentlich auch auf dem Höhepunkt immer auf die Mütze bekommen hat von den Zeitungen.
Auch richtig gut fand ich unser vierter Track, St. Elmo's Fire von John Parr.
Das ist nochmal Filmmusik aus einem Film, den du wahrscheinlich auch nicht gesehen hast. St. Elmo's Fire, die Leidenschaft brennt tief. Denn in Deutschland muss man auch immer einen tollen Untertitel dazu finden.
Und jetzt komme ich und sag, haha, den habe ich mir angeguckt. Zumindest habe ich ihn angefangen zu schauen. Als ich mir diese Platte hier durchgehört habe, habe ich gedacht, Mensch, das sieht ja nach einem tollen Film aus. Da schaue ich jetzt mal rein.
Die Schauspieler kennst du ja alle, ne? Also Demi Moore.
Absolut. Ich bin dann leider auf halber Strecke bei diesem Film eingeschlafen, was, glaube ich, nichts mit dem Film zu tun hatte, sondern einfach, weil ich sehr müde war an diesem Tag. Fortsetzung folgt aber noch. Aber ich war schon recht begeistert und wie gesagt, Demi Moore finde ich super.
Auch die Frisur?
Auch die Frisur.
Also voll und ganz. Im Prinzip muss man dazu sagen, wenn man das Filmplakat von St. Elmo's Fire sieht, hat man einfach schon mal einen Überblick über alle 80er Jahre Frisuren. Wobei ich mich in Emilio Estevez und Judd Nelson durchaus wiedererkenne, vom Seitenscheitel her. Ja. Der Wischmopp von Demi Moore hat auch in den 90er Jahren in der Fußball-Bundesliga noch gut stattgefunden.
Ja, auch diesen Topschnitt von Mare Winningham, die ich nur aus Grey's Anatomy tatsächlich kannte vorher, fand ich auch sehr cool. Wirklich dieses ganz, ganz klassische Topschnitt. Ich hab's geliebt, fand ich sehr schön.
Aber wir haben natürlich keinen Frisuren-Podcast, sondern es geht um Musik. Wobei, zum Film kurz noch, das ist einer dieser 80er-Jahre-Brad-Pack-Reihe, also auch eine Handvoll junger Schauspieler, die heute noch gut im Geschäft sind. Rob Lowe ist durch den Film recht bekannt geworden eben. Und obwohl er immer in einem Atemzug mit Breakfast Club oder mit Pretty in Pink genannt wird, habe ich ihn als vergleichsweise sehr ernst in Erinnerung. Also es geht auch um junge Leute, gerade mit der Schule fertig und die suchen so ihren Platz im Leben. Aber er ist jetzt weit weniger lustig als die anderen Filme.
Fandest du Breakfast Club so lustig?
Der hatte schon Humor, auf jeden Fall. Allein diese Szene, als dieses Gothic Girl da ihr Bleistiftbild in eine Winterlandschaft verwandelt, weil sie sich einfach mal durch die Haare rubbelt.
Ja. Ja, okay, wie auch immer. Entschuldigung, zurück zur Musik. Wir schweifen immer wieder. Wir müssen irgendwann nochmal einen Filmpodcast anscheinend machen, Björn. Es hilft einfach nichts. Wir schweifen immer wieder ab.
Wir notieren einfach nach den Falco-Samplern Filmsampler. Also Sampler mit Filmmusik. Denn auch da kommen wir ja zu diesem Brad Pack. Die haben ja alle irgendwie einen Signature-Titelsong, der dann wirklich ein großer Hit geworden ist. Bei St. Elmo's Fire war es eben die Nummer von John Parr. Jetzt heißt der Song so wie der Film, also könnte man denken, naja, er hat es extra für den Film geschrieben. Dabei geht es bei John Parr ursprünglich in diesem Song um einen Athleten namens Rick Hansen. Der saß im Rollstuhl und ist um die Welt gereist und nannte das eben die Man in Motion Tour. Deswegen heißt dieser Song auch St. Elmo's Fire, Man in Motion. Hat aber trotzdem irgendwie ganz gut zu dem Film auch gepasst.
Ja. Finde ich auch eine coole Nummer immer noch. Den höre ich auch immer noch sehr, sehr gern. Ich finde, der ist überraschenderweise jetzt, also er klingt jetzt nicht modern, aber ich finde, der ist sehr jung geblieben, dieser Song gefühlt so.
Sehr solider Rocksong, ja. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass die Mitglieder der Band Toto da auch ihre Finger mit im Spiel haben.
Und wo Toto ist, ist nur Gutes.
John Parr selber, ist er ein One-Hit-Wonder oder kannst du mir jetzt noch seine zahlreichen anderen Hits aufzählen?
Nee, nein. Ehrlich gesagt gar nicht.
Denn du warst auch in den 80ern nicht in Rock-Discos und kennst auch nicht Naughty Naughty von ihm. Er hat dann auch mal noch eine Nummer mit Meatloaf und Frank Farian zusammen gemacht, kurz nach St. Elmo's Fire. Das ging auch ziemlich in die Hose. Ansonsten findet man seine Songs gerne mal noch auf Soundtracks, vor allem bei deutschen Filmen. Also er hat auch einen Song zu Go Trappy Go da beigesteuert.
Say I'm Your Number One von Princess ist der nächste Titel.
Wir bleiben bei den One-Hit-Wondern.
Absolut. Hab mich in der Recherche, also ich kenne den Song natürlich, ich liebe diesen Song auch sehr. So ein bisschen R&B-Touch und so, aber noch sehr poppiges Gewand und ja, richtig guter Vibe. Ich bin eh ein sehr, sehr großer so R&B-Hip-Hop-Fan und alles so in die Richtung.
wenn du jetzt wüsstest, wer es produziert hat.
Ui, ich bin gespannt. Aber Prince ist tatsächlich als Künstlerin, hat mir gar nichts mehr gesagt. Also war da, glaube ich, auch danach nie wieder Thema, oder?
Sie hatte noch so ein paar kleinere Hits in den deutschen Charts, aber nichts, was man jetzt noch wirklich im Kopf behalten hat. Erstmal, die Idee von dem Künstlernamen ist ja großartig. Also das war tatsächlich ihr Bruder, der folgende Idee hatte, weil die Dame heißt eben eigentlich Desiree.
Ja, genau.
Und dann kommt also eines Tages ihr Bruder daher und sagt, pass mal auf, ich gucke hier gerade in die Charts. Da stehen drin Queen, da steht drin Prince und auch die Band King. Also Love and Pride hatten wir in der vergangenen Folge unserer Sampler Stories. So. Also Queen, Prince, King, irgendwie.
Was fehlt da noch?
Wäre es doch eine super Idee, wenn wir jetzt die Monarchie oder die Royal Family vollzählig machen, indem wir noch Princess erfinden. Nimm doch einfach mal den Künstlernamen Princess. Wie Künstlerinnen dann gerne mal so sind, die erste Reaktion. Nee, finde ich doof. Aber sie hat sich dann noch eines Besseren belehren lassen und hatte eigentlich erstmal nur einen Job als Background-Sängerin und dann als Demosängerin für die Hitfabrik Stock Aitken Waterman. Klingelt da ein bisschen was bei dir?
Ehrlich gesagt, nicht so richtig.
Stock Aitken Waterman, drei Produzenten, die Kylie Minogue groß gemacht haben, die Rick Astley groß gemacht haben, Bananarama, die dann eben Ende der 80er im Prinzip immer einen Sound hatten. Man könnte sagen, es sind die englischen Dieter Bohlen und halt immer andere Sänger dahingestellt haben, beziehungsweise halt ihren Soundbrei über alles, was bei drei nicht auf dem Baum war, drüber ausgekippt haben. Zu Anfang ihrer Karriere waren sie noch ein bisschen vielseitiger unterwegs und da war Princess eben ja so im erweiterten Team und hat immer Demo-Versionen für Songs eingesungen und Say I'm Your Number One hatten die eigentlich für Bugs Fizz oder DC Lee gedacht, aber die Desiree oder die Princess, die hat das dann eben so gut gemacht, dass Stock Aitken Waterman gesagt haben, boah, die haut uns hier so von den Socken mit ihrer Stimme, dann soll die den Hit selber alleine singen.
Die hat aber auch eine tolle Stimme, muss ich sagen, also auch so eine, ja, so ein bisschen R&B-soulige Stimme, die aber nicht zu kreischig oder nervig wird in den Höhen, finde ich sehr schön.
Und auch hier sehen wir auf Fotos und auch im Videoclip alles, was man mittlerweile als typisch 80er empfindet, also sowohl die Frisur als auch die Klamotten von Princess. Das Tragische an dem Song ist ja auch, er heißt Say I'm Your Number One, war aber nirgends Nummer 1. Also, wobei, ich kann es ein bisschen relativieren. Also, es gibt ja auch eine eigene Chartauswertung für Bayern und da war es mal Platz 1.
Siehste mal.
Deutschlandweit war es nur Platz 2. Und warum? Modern Talking mit Sherry Sherry Lady waren im Weg.
Ja, da haben sie uns wieder einen großen Gefallen getan. Danke an der Stelle Modern Talking. Aber wenn du es in Bayern auf die 1 geschafft hast, hast du ja dein Lebensziel erfüllt. Was willst du mehr? Passt doch.
Ich habe den Sampler Ronnys Pop schon nur ausgewählt, damit ich dir jetzt nochmal reindrücken kann, wie toll The Hooters sind.
Das dachte ich mir, hatten wir auch schon auf dem Party Power Pack. Jetzt aber mit Oreo Zombies.
Der Hit, der ihnen den Durchbruch beschert hat. Toller Aufbau, ne? Ein schönes, langes Intro. Der Song klingt auch sehr wavig, sehr geheimnisvoll. Ja, was labern die da? Irgendwas mit Zombies und Moses und Noah. Und tatsächlich, wenn du The Hooters fragst, worum geht's da eigentlich, halten die sich ganz bewusst eher bedeckt, um eben den Spaß an dem Song einem nicht zu verderben.
Und mit dem Song sind sie dann auch bei Live Aid mit aufgetreten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich merke schon, du wirst auch langsam Fan und wir hoffen, dass bald wieder Konzerte möglich sind. The Hooters scharren auch schon mit den Hufen und wollen gerne in Deutschland mal wieder spielen. Und wir gehen dann zusammen hin, habe ich jetzt beschlossen.
Das machen wir.
Ich ziehe dich da an den blonden Locken in die Konzerthalle.
Kriegen wir hin. Bis dahin bin ich dann wahrscheinlich auch zum Riesenfan mutiert. Ich sehe das schon kommen. Und das ist auch ein Song, der zuerst live aufgenommen wurde, bevor sie da irgendwann mal eine Studio-Version gemacht haben. Immer schön in den Clubs oder Bars rumgeschmettert und da irgendwann mal aufgenommen. Auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Nummer, wie ich finde. Auch heute noch.
Da habe ich doch mein kleines Ziel, dich zum Hooters-Fan zu machen, schon fast erreicht.
Fast.
Jetzt eine ganz außergewöhnliche Nummer. Die habe ich nirgendwo ever in irgendwelchen Charts entdeckt. Die Band heißt Beltane Fire und Fortune Favors the Brave. Ich kann mich erinnern, als der Videoclip bei Ronnys Popshow lief, dass dann eingeblendet wurde, dass das eben die Vorband von Marillion ist, die auch gleich noch eine Rolle spielen. Das war eben so der Versuch über Cross-Promotion, die Gruppe in Deutschland auch irgendwie bekannt zu machen. Das ist auch legitim, weil so dieses leicht folk-rockige, das funktioniert in Deutschland ja ganz gut, eben mit The Hooters oder auch mit Big Country. Aber das war jetzt eher so in meinen Ohren ein bisschen anstrengend. Ich musste fast ein bisschen an Mittelalter-Rock denken.
Same.
Nicht, dass jetzt hier noch einer im Rock reinkommt und mit dem Dudelsack foltert.
Muss ich auch sagen, also mein Highlight bei diesem ganzen Song war eigentlich auch nur die Stelle im Video wiederum, wo er so mit so einem weißen Hemd da irgendwie durch die Gegend läuft und sich dann so lässig so eine schwarze Lederjacke über die Schulter schmeißt. Und dann hatte ich ganz kurz so einen leichten Patrick Swayze-Vibe. Aber das war's dann auch schon wieder mit allem Guten, was ich dazu zu sagen habe.
Aber das ist ja das Schöne an Musik. Man kann immer so ein bisschen streiten. Wir werden das auch gleich bei den Fine Young Cannibals nochmal haben. Das Phänomen, das ist sehr stark polarisiert. Aber als ich mich mit einem Kumpel nochmal unterhalten hatte über Beltane Fire, ob er das irgendwie damals mitbekommen hat, weil er auch durchaus großer Marillion-Fan ist, ging gleich ein Leuchten in die Augen. Und ja, das war Adventure Rock.
Adventure Rock?
Die Macher von Beltane Fire, die haben dann auch noch was für It Bites gemacht und so weiter. Also auch dafür kann man schon seine Leidenschaft entwickeln. Das will ich gar nicht bestreiten. Das ist ja auch das Schöne am Musik-Nerdtum, wo die einen sagen, das ist ein Schmarrn, sagen die andere, das ist Adventure Rock.
Sei es ihnen gegönnt.
Die einen sagen, das ist eine Sprachstörung, die anderen sagen, das ist deutscher Hip-Hop.
Das war gemein, Björn. Das war gemein. Jetzt kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingssongs auf diesem Sampler. Johnny Come Home von den Fine Young Cannibals.
Das freut mich, dass du es so einleitest.
Ich nehme an, dementsprechend nicht einer deiner absoluten Lieblingssongs.
Da du ja die beiden Alben der Fine Young Cannibals nicht live miterlebt hast, aufgrund deiner späten Geburt. Man kennt Fine Young Cannibals ja hauptsächlich eben durchs zweite Album mit Hits wie Good Thing oder She Drives Me Crazy. Das war eben nochmal eine Spur erfolgreicher. Das erste Album war aber schon immer wirklich so ein Hinhörer, weil es halt wirklich in vielem anders klang, als man es so kennt.
Ich fand es vor allen Dingen einen coolen Stilmix. Also ich finde, das ist ein Song, der catcht dich ab der ersten Sekunde, weil der so eine gute Bassline irgendwie hat. Und dann, also ich finde, die Gitarre unterstützt den ganzen Song wunderbar und du bist die ganze Zeit so instantly am Mitwippen und am Mitgehen. Ja, diese bösen Worte, die man eigentlich nicht sagen darf, treibend und nach vorne gehen, aber es nimmt dich so richtig mit. Also da bin ich so richtig so, Johnny und so, und da bin ich voll dabei. Also finde ich ein tolles Ding. Und dann hast du noch so ein paar Blechbläser dann ab und zu noch drin. Finde ich eine super geile Mischung. Ist ein Hit für mich.
Das war eben auch so Mitte der 80er, dass man sich getraut hat, so ein paar Jazz-Elemente mal mit reinzumischen. In dem Fall eben die Trompete, ganz klar. Und die Stimme von Roland Gift, ja, entweder man mag sie oder man hasst sie, weil natürlich, es quäkt ziemlich, aber da gibt es wirklich so eine Handvoll Fine Young Cannibals Songs, wo ich sage, ja, genau, und die Stimme macht's aus.
Absolut. Da höre ich dann auch nur mi, 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 mi. Tolle Stimme.
Ich könnte dir noch ein bisschen Pub-Quiz-Wissen über Roland Gift mit an die Hand geben.
Ich bitte darum.
Roland Gift ist dann vor allem als Schauspieler auch eine recht ordentliche Hausnummer geworden. Er hat Romeo und Julia gespielt und tatsächlich im echten Leben, er war der Romeo, und im echten Leben wirklich seine Julia von der Bühne geheiratet.
Oh, jetzt mag ich sie noch viel mehr. Das finde ich super süß. Ein Traum.
Und leider ging es dann auch Ende der 80er, Anfang der 90er mit den Fine Young Cannibals recht schnell wieder zu Ende, weil das hat einer der Mitglieder mal so beschrieben, wir haben begonnen als Gruppe bestehend aus Brüdern und dann sind wir aber irgendwie drei Elton Johns geworden. Also das war ein ziemliches Steven-Gezicke.
Das finde ich großartig.
Aber zwei tolle Alben stehen einfach mal da. Oder man holt sich einfach eine schöne Best-of von Fine Young Cannibals und dann hat man einen soliden 80er-Jahre-Meilenstein im CD-Regal stehen oder im LP-Schrank.
Manche Leute sagen ja auch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Also von daher, ich freue mich über die zwei guten Alben. Und damit haben wir die erste Seite auch schon wieder geschafft.
Da muss ich jetzt quasi die Platte vom Plattenteller nehmen, umdrehen, nochmal mit der Kohlefaserbürste drüber, damit der Staub wegkommt. Und dann kann ich jetzt die Nadel wieder ansetzen. Wobei ich ja geneigt dazu wäre, zu sagen, diesen ersten Track auf Seite 2 überspringe ich.
Nein. Das machen wir nicht, Björn. Track by Track hieß es.
Das ist so das kleine Movie-Star-Erlebnis wie beim Party Powerpack. Ich dachte auch, boah, das ist jetzt ein Song, da werde ich mal voll draufhauen.
Aber
dann stelle ich fest, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, da ist doch...
Da steckt richtig was dahinter.
Mehr dahinter.
Wir reden im Übrigen über...
My Toot Toot.
Von Denise LaSalle.
In meinen Ohren erstmal eine schlimme Nummer, weil ich natürlich erstmal an die deutsche Version denke, die mir als kleinem Kerl damals deutlich präsenter war. Leinemann, mein Tut Tut. Das war ungefähr die gleiche Zeit von Klaus und Klaus an der Nordseeküste. Textlich haben sich da beide nichts geschenkt und das sind halt so Lieder, da denkt man als 6-, 7-, 8-Jähriger, haha, lustig, ole ole, um dann halt als 9- oder 10-Jähriger zu sagen, wo ist nochmal der Mülleimer, in den ich gerade den Ententanz und Polonaise Blankenese geschmissen habe?
Ja, das verstehe ich natürlich, dass wenn man so vorbelastet ist, so ein Song dann halt einfach nur noch schwierig davon wegkommt und so ein Song schwierig neutral hören kann. Aber ohne dieses Mein Tutut-Vorwissen, ich hatte das ja jetzt nicht, fand ich den Song jetzt hier, My Tutut von Denise LaSalle, gar nicht so schlecht. Ich finde der, ja gut, textlich jetzt nicht der absolute Überbringer erstmal, denkt man, wenn man My Tutut hört. Aber der hat mir gute Laune gemacht.
Tatsächlich ist es ja so eine Art amerikanischer Faschingsschlager erstmal. Also beim Mardi Gras groß geworden. Rockin' Sydney heißt der Originalinterpret. Und Denise LaSalle gilt bei uns ja eher so als One-Hit-Wonder. Dabei, wenn man sich die Mühe macht, das mal ein bisschen nachzurecherchieren, das ist in den USA eine legendäre R&B-Sängerin. Und auch der Song, wenn man sich dann doch nochmal genauer mit dem Text und mit den Umständen auseinandersetzt, das geht wirklich auch als Women Empowerment-Hymne durch.
Absolut, denn ich muss ganz klar sagen, vor allen Dingen mit dem Video zusammen, wenn man das sieht, da denkst du echt, du hast Whitney Houston, Aretha Franklin und Tina Turner in einer Person. Also noch mehr Female Power geht ja wohl nicht. Geile Geschichte.
Deswegen schließe ich an dieser Stelle mein Lästermaul.
Und wo wir gerade bei Female Power sind... Der nächste Song sind nämlich die Eurythmics mit There Must Be an Angel Playing With My Heart.
Da war bestimmt dein erster Gedanke, ach, das ist gar nicht von den No Angels.
Witzigerweise, nein, das ist nicht mein erster Gedanke. Also, ich bin seit, gefühlt für mich, Minute 1, großer Eurythmics-Fan. Und ich kannte diesen Song vor den No Angels. Aber natürlich muss ich dir recht geben, dass bei mir immer dieser ein bisschen fade Beigeschmack von dem No Angels-Cover mitschwingt, weil ich... in meinen jungen Jahren natürlich auch eine kleine No Angels-Anhängerin war und die extrem gerne gemocht habe. Und dann kam irgendwann dieses Cover und ich dachte mir so, ob das jetzt sein muss? Ich glaube nicht, aber es sind die No Angels und die mag ich ja. Also lasse ich den mal mittlerweile retrospektiv betrachtet. Das ist ein Song, den darf man nicht anfassen. Das geht nur von den Eurythmics und da lasse ich auch nichts drüber kommen. Und Punkt.
Es hat natürlich von den No Angels auch gepasst, weil Lucy hatte da ja auch so rote Haare und sah ein bisschen aus wie der Pumuckl und singt am Anfang so
Hurra! Hurra! Ich merke schon, der Björn möchte heute viele schöne Sachen nachmachen.
Also das kann man schon noch als einigermaßen stilvolle Coverversion durchwinken, aber klar, es geht nichts über das Original in diesem Fall und ich bin auch großer Eurythmics-Fan, auch eine faszinierende Band, weil wirklich zu jeder Platte war da ein anderes Outfit da und jede Platte klang auch irgendwie anders.
Tolle Plattencover immer. Ich habe in meinem Wohnzimmer so eine riesige Wand mit ganz vielen Plattencovern, die irgendwie mir was bedeuten oder die ich sehr schön finde. Und Eurythmics auch zweimal vertreten mit zwei Plattencovern. Optisch auch sehr was fürs Auge.
Und wir probieren mal, ob wir nicht Annie Lennox mit deinen Locken pimpen können.
Das probieren wir mal aus. Schauen wir mal, ob das Erfolg garantiert.
Annie Lennox, auch eine der ganz großen Pop-Stimmen, wirklich sehr faszinierend. Und ich bin tatsächlich auch Dave Stewart-Fan. Ich weiß, dass man sich unter Musikjournalisten damit nicht sonderlich beliebt macht, aber der Dave Stewart hat auch viel für andere produziert, hat auch viel Solo gesungen, hat nicht die beste Stimme, aber er hat wirklich einfach ein Händchen für perfekte Pop-Songs. Und es gab so ein paar Situationen, wo ich mir dachte, okay, was ist das jetzt für ein Song? Céline Dion? Ich mag doch eigentlich Céline Dion nicht, aber das gefällt mir. Ah, Dave Stewart hat es produziert.
Ah, und so schließt sich der Kreis dann wieder.
Und welchen Prominenten hören wir dann noch bei There Must Be an Angel?
Klär mich auf.
Stevie Wonder spielt Mundharmonika.
Wieder mal ein Wissen, das ich bisher noch nicht hatte und schon wieder was dazugelernt. Ich lieb's.
Deswegen machen wir das Ganze hier doch.
Träumchen.
Aber tatsächlich war das auch eine harte Nummer wohl, weil Dave Stewart, natürlich auch großer Stevie Wonder Fan, und dann kommt wirklich die Nachricht, jawohl, Stevie macht mit. Stevie Wonder hat aber nicht wirklich so ein gutes Zeitgefühl. Da hieß es also, okay, er kommt im Studio vorbei und dann wird's halt Abend und die Eurythmics warten und warten und warten und dann wird's morgens um 2 und die Eurythmics denken sich, boah, wir sind so müde, wir fahren jetzt einfach ins Hotel und gute Nacht. Dann klingelt früh um 4 das Telefon. Ja, was ist denn los? Stevie Wonder ist da. Und dann ging es halt früh um 4 nochmal ins Studio und Stevie Wonder spielt Mundharmonika. Was auch nochmal schwierig war, weil Stevie Wonder damals in den 80er Jahren Perlen ins Haar geflochten hatte. Und Stevie Wonder bewegt auch immer sehr stark seinen Kopf, wenn man so Live-Auftritte oder so von ihm sieht. Und dann haben eben diese Perlen immer aneinander geschlagen und unangenehme Nebengeräusche gemacht.
Das geht ja gar nicht. Ist auch ein ganz tolles Video, finde ich, weil das natürlich auch sehr, sehr für Diversity steht. Und das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und für die Zeit dann auch sehr, sehr fortschrittlich war. Da gibt es ganz viele Engel in allen möglichen Hautfarben, Sexualitäten, Körpergrößen, wie auch immer. Also total bunt dargestellt und abgemischt. Wurde tatsächlich ja auch in einem Theater aus der Zeit von König Edward VII., Haus Sachsen-Gotha, Coburg, ne? Also quasi heimisch sogar noch zu uns.
Also Oberfranken quasi.
Absolut. Also optisch ganz, ganz tolles Video und lohnt sich definitiv, da mal einen Blick reinzuwerfen, wenn man sich diesen Song mal anhört.
Ja, wobei natürlich meine Kenntnis in Sachen Royals beschränkt sich auf Queen, Prince, King und Princess, wie vorhin schon erwähnt.
Nächster Song auf unserem Sampler, Dire Straits, Money for Nothing.
Und auch hier wieder die Frage, welcher andere Rockstar macht da noch mit?
Sting.
Richtig. Sting singt diese Zeile I Want My MTV und der Song ist auch immer eng mit MTV verbunden. Also I Want My MTV war eine Werbekampagne des amerikanischen MTV, um eben Anfang der 80er für mehr Verbreitung zu sorgen. Also du solltest quasi animiert werden, als Popmusikfan zu deinem lokalen Kabelbetreiber zu gehen oder einen Brief zu schreiben und sagen, hey, ich will MTV ins Kabelnetz haben. I want my MTV. Und das war eben eine Werbekampagne, kann man auch bei YouTube viele alte Werbespots noch finden, wo eben die Stars der damaligen Zeit wie Billy Idol oder Sting entsprechend Werbung für MTV machen.
Ist ja, glaube ich, auch das erste Video gewesen, das gespielt wurde, als MTV Europe an den Start ging.
Genau, die haben das dann entsprechend übernommen. Und auch das zeigt das Faszinierende an dem Song, denn das ist irgendwie doppelbödig, weil wenn man den Text genauer analysiert, gar nicht mal so unbedingt eine Werbung für MTV. Natürlich fassen es viele dann so auf, weil dieses I want my MTV, das Ding singt, wirklich so präsent ist. Aber eigentlich nimmt das ganze Geschehen schon so ein bisschen auch auf die Schippe. Der Song ist entstanden, da hat Mark Knopfler zwei Handwerker dabei beobachtet, die in einem Möbelhaus was aufgebaut haben, und da lief nebenbei eben MTV und die Handwerker haben eben voll abgelästert, so ja, ja, hier, die kriegen ihr Geld für nix, diese Rockstars, und dann auch noch die Mädels laufen denen noch hinterher und dabei machen die ja gar nichts. Und er hat eben diese Lästereien schön notiert und dann daraus diesen genialen Song gestrickt.
Finde ich eine coole Geschichte. Ich finde es auch cool eingebettet in den Kontext, weil, glaube ich, auf dem Album danach ein Song kam, ich habe jetzt leider gerade den Titel vergessen, der quasi das genaue Gegenstück wieder so ein bisschen bringt, warum Musik und Popstar zu sein oder Rockstar zu sein schon auch Kunst ist und dass das, warum das auch verdient ist, dass man damit viel Geld verdient.
Also da hat Mark Knopfler von den Dire Straits natürlich auch Glück gehabt, dass er solche Handwerker erwischt hat, weil wenn ich jetzt einen Song daraus machen würde, was die Handwerker, die bei mir zuletzt waren, gesagt haben, dann würde das so gehen. Also ich hätte sowieso alles ganz anders gemacht. Ja, und wie hättest du das gemacht? Na, jedenfalls nicht so.
Und auch das Video hat einen recht großen Impact. Ich rede heute sehr viel über die Videos. Das ist nämlich tatsächlich, soweit ich weiß, das erste computergenerierte Video gewesen, wo sich dann, glaube ich, auch so Bands wie die Gorillas quasi dran angelehnt haben irgendwann mal. Oder wovon die profitiert haben, sagen wir mal.
Wenn du das Video heute siehst, ist es natürlich furchtbar pixelig. Aber für jemanden, der am C64 und am Amiga 500 gesessen hat und der sich gefreut hat, dass die Fußballer jetzt nicht nur von rechts nach links laufen, sondern auch noch von oben nach unten und mit ein bisschen Glück vielleicht auch noch diagonal. Also für mich war es total beeindruckend.
Und auch ein tolles Video war das Musikvideo zu Road to Nowhere von den Talking Heads. Ist nämlich tatsächlich Video of the Year damals geworden bei den MTV VMAs.
Ja, und dementsprechend natürlich auch wichtig, dass es bei Ronnys Popshow mal zu sehen war für unser Eins. Road to Nowhere von den Talking Heads ist auch tatsächlich für mich persönlich ein wichtiger Song. Es war der zweite Titel, den ich in meiner Moderatorenkarriere im Radio gespielt habe. Den ersten verrate ich dann ein andermal, denn der ist auch auf sehr vielen Samplern drauf. Und tatsächlich war es auch der erste Song, den ich in meiner ersten Bayern 3 Sendung gespielt habe. Da möchte ich jedem das Lebenswerk empfehlen. Man entdeckt viele tolle Sachen, wirklich ganz bunter Stilmix und auch das, was die Mitglieder der Talking Heads dann noch einzeln gemacht haben, allen voran Sänger David Byrne. Wirklich alles sehr hörenswert, geht in die verschiedensten Musikrichtungen. David Byrne auch zusammen mit St. Vincent tolle Sachen gemacht, viel in der Welt unterwegs gewesen, viele musikalische Stile mit in die Popmusik reingemixt. Auch die Soloalben von Jerry Harrison kann ich empfehlen. Also von vorne bis hinten eine tolle Band.
Punkt.
Ausrufezeichen.
Sehr gut. Eine super tolle Künstlerin auch. Wir sind wieder bei Female Power, hatten wir heute schon ein paar Mal das Thema. Aretha Franklin.
Da sieht man wieder, wie thematisch geschickt solche Sampler oft zusammengestellt sind. Denn nach Road to Nowhere, Freeway of Love. Von der Straße ins Nirgendwo auf die Autobahn der Liebe.
Damit wir auch immer mit einer positiven Message hinten rausgelassen werden, das ist doch schön. Aretha Franklin, halt auch eine Künstlerin, da braucht man, glaube ich, über den musikalischen Impact, den sie hatte und auch heute noch hat, gar nicht mehr so viel sagen. Also einfach eine klasse, klasse Künstlerin. Freeway of Love tatsächlich ist ein eher unbekannterer Song, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich hatte den jetzt nicht so auf der Klappe.
Okay, die 80er-Jahre-Sachen von Aretha Franklin sind jetzt nicht mehr ganz so im kollektiven Gedächtnis wie Respect oder sowas. Liegt vielleicht auch an der Produktion, also es klingt wirklich schon sehr nach 80er-Jahre-Soundbrei. Aber ich muss wirklich sagen, ich liebe die Stimme von Aretha Franklin. Von mir aus kann die mir die Gebrauchsanweisung von meinem Staubsauger vorsingen und das werde ich einfach mögen. Und tatsächlich steckt auch musikalisch ein sehr gutes Team dahinter. Also das Saxophon spielt Clarence Clemens, das war der Saxophonist bei der E Street Band von Bruce Springsteen. Randy Jackson am Bass, Narrator Michael Walton hat den Song produziert, der auch damals quasi der Produzent für Popsongs schlechthin war.
Also ein rundum tolles Teil mit großer, großer Starbesetzung.
Auch wenn man es vielleicht heute nicht mehr so versteht, aber damals einfach wirklich Champions League der Produktion. Und damals gab es noch gar keine Champions League. So, und jetzt habe ich ein bisschen Angst vor dir, weil es geht um den Song I Got You, Babe. Und ich weiß, du bist großer Cher-Fan und jetzt kommen da UB40 und Chrissy Hynde und covern das.
Da habe ich auch erstmal kurz die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich sag's, wie es ist. Also, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Also, ich finde, I Got You, Babe ist ein Song, der das Bild über dieses Paar, Sonny und Cher, so geprägt hat und der so zu denen gehört und der ja da so mit in Verbindung steht. Da denke ich mir so, wie kann man sowas denn tun und das einfach covern und dann vor allen Dingen halt auch so sinnbefreit? Also, sorry, aber für mich war das wirklich, als ich das gehört habe, das gibt mir gar nichts. Da ist nichts Neues, da ist keine coole moderne Interpretation oder irgendwas dabei gewesen.
Oh je.
Da sind so zwei, die trällern das und versuchen so cool zu sein wie Sonny and Cher, aber für mich absolut gescheitert. Punkt.
Jetzt muss ich sogar hier UB40 verteidigen. Das wird nicht leicht für mich. Also tatsächlich möchte ich dir erstmal noch die Coverversion von I Got You Babe, die Cher zusammen mit Beavis und Butthead gemacht hat, ans Herz legen.
Die ich kenne natürlich, aber nicht der Kasus Knackus, auf den ich hinaus möchte.
Ah, okay. Ich habe charmant versucht, das Thema zu umschiffen, aber ich gebe dir recht, bei so einer Coverversion fragt man sich dann schon, warum wird da was repariert, was gar nicht kaputt ist? Über Chrissy Hynde von The Pretenders haben wir ja schon mal gesprochen im Podcast. Eine der Großen und Guten im Rock und Pop. UB40, ja, extrem erfolgreich. Eine der erfolgreichsten britischen Bands, vor allem in den 80ern. Ist halt wirklich Geschmackssache. Ne? Reggae, oft auch irgendwelche Coverversionen, bei denen man sich denkt, wann geht's jetzt mal los? Es plätschert da so vorsichtig vor sich hin, aber wirklich über Jahre konstant erfolgreich. Der Grund, warum UB40 I Got You Babe aufgenommen haben, war, es war tatsächlich die erste Schallplatte, die sich der Sänger Ali Campbell gekauft hat. Von daher ist es doch eigentlich in deinem Sinne, dass jemand sagt, ha, ich finde ein Lied schön, das ist mein absolutes Lieblingslied, das will ich, dass möglichst lang weiterlebt und ich refreshe es nochmal.
Ja, wenn sie es refreshed hätten, okay, aber das haben sie halt nicht. Also für mich klingt es wirklich einfach 1:1 abgekupfert. Ich finde, da ist wenig Neues, Innovatives dabei. Und nee, ganz ehrlich, ja, ich möchte, dass solche Songs weiterleben, aber nicht, indem ich sie verhunze.
Oh.
Also völlig falscher Gedankenansatz.
Ich überlege gerade, soll ich jetzt nochmal Chrissy Hynde und UB40 verteidigen? Oder?
Lass es einfach, gegen meine Mauer an Antipathie kommst du nicht an mir und das wird nichts mehr.
Oder schweige ich einfach und versuche noch mit einer kleinen Anekdote aus dem Leben von Ali und seinem Bruder Robin Campbell hinter UB40 für Erheiterung zu sorgen. Das sind die Kinder eines Sängers namens Ian Campbell. Der hatte eine Folkband in den 60ern und der hasste Reggae. Und dann machen seine Söhne eine der erfolgreichsten Reggae-Bands aller Zeiten auf und haben damit nicht nur ihren Vater geärgert, sondern auch noch Julia. Eigentlich wollen wir ja hauptsächlich meckern, aber irgendwie finden wir dann doch alle Songs immer gut. Musik ist halt was Schönes.
Was natürlich sehr für diese Sampler spricht.
Absolut.
Und jetzt kommen wir auch wieder zu einem sehr schönen Song, wie ich finde, Marillion. Du hattest die Band vorhin schon mal ganz kurz erwähnt mit Lavender.
Marillion, eine Rockband, die, wie so viele Rockbands, sich schon tapfer eine Fanbase erspielt haben und dann kommt plötzlich eine Ballade und plötzlich sind es Weltstars. Die Ballade, die Marillion den Durchbruch gebracht hat, war Kaylee und dann haben sie eben noch Lavender ganz geschickt hinterhergeschoben. Der Name Marillion kommt von Silmarillion, das ist ein Buch von Tolkien, das du bestimmt auch gelesen hast, nachdem du mit Herr der Ringe fertig warst.
Ich habe Herr der Ringe nie geguckt, geschweige denn gelesen und deswegen leider nein. Aber wahrscheinlich wäre der chronologische Ablauf sonst so gewesen.
Was machst du denn den ganzen Tag? Du kennst Zurück in die Zukunft nicht, du kennst Herr der Ringe nicht.
Ich kenne Herr der Ringe natürlich, aber ich bin auch bei Herr der Ringe leider Gottes immer irgendwann eingepennt. Mir waren die immer so ein bisschen zu lange und ich bin halt nicht so der riesen Fantasy-Fan und die Story an sich hat mich da einfach nicht so gecatcht und dann ging es mir immer alles ein bisschen zu lange. Aber natürlich, tolle Filmreihe, ich würde niemals was dagegen sagen.
Die Beschwerdepost für diesen Podcast bitte gesammelt an Julia. Die mag UB40 nicht und die kennt Herr der Ringe nicht. So, Marillion, dementsprechend auch eine Band, die wohl viele Fantasy-Fans anspricht. Oder so Prog-Rock hat man das auch genannt. Oder so ein bisschen Emo. Ja. Es gibt eine Anekdote von Fish, so hieß der Sänger von Marillion, der eben mal gesagt hat, eigentlich bin ich ja Rockstar geworden, um leichter an Mädels ranzukommen. Und was ist dann los? Dann kommen zwar die Mädels, aber ja, die haben dann halt alle ihre Gedichtbänder dabei und wollen wissen, wie ich ihre Poesie so finde.
Scheiße gelaufen. So hat er sich das sicherlich nicht vorgestellt.
Aber du findest den Song zeitlos.
Schon, auf jeden Fall, ja.
Da haben wir doch viele Schöne aus den 80ern auf diesem Sampler auch, was wirklich echt gut gealtert ist.
Absolut, eine Band, über die ich halt vorher gar nichts wusste. Du hast mich jetzt hier mal wieder aufgeklärt über alle möglichen Hintergründe, aber ein guter Song auch nach wie vor, finde ich. Ein toller Abschluss für diesen Sampler sind The Weather Girls, aber natürlich nicht It's Raining Men, das wäre ja zu einfach. Es ist Weller Wiggy und das Erste, was ich zu diesem Song gelesen habe in irgendeinem Blog von irgendjemandem, der sich gerne mit Musik beschäftigt, der schrieb, die Weather Girls sind zurück. Und sie können Gott sei Dank noch mehr als It's Raining Men. Und jetzt kommst du, Björn.
Puh, also, Weller Wiggy ist ja ziemlich gefloppt. Also es war gerade mal Platz 107 in den USA. Und dann war klar, okay, wenn man den Begriff One-Hit-Wonder erklärt, dann nimmt man The Weather Girls und It's Raining Men. Ich kann mich eben auch erinnern, dass dieser Song auf einer meiner allerersten Kassetten drauf war und dass es schon ein ziemlicher Ohrwurm ist. So, Weather Wiggy, you're my lover, shoop, shoop, shoop up. Und dann kommt man irgendwann in ein Alter und denkt sich, was ist das bitte für ein blöder Text? Watcha betcha, hey Bobba Leepup, Shoobidoo, Dutzi Dutzi Dutzi. Das ist so textlich irgendwie so ein bisschen bei Liebesgrüße aus der Lederhose vielleicht noch angesiedelt. Dann habe ich mir zur Vorbereitung eben den Videoclip mal wieder vor Augen gehalten und ja, dann funktioniert es natürlich nochmal anders, dann ist das Ganze schon mit deutlich mehr Selbstironie verpackt und auch irgendwo lustig. Deswegen möchte ich da jetzt auch am Ende eher versöhnlich wirken und nichts weiter Böses über Weller Wiggy, Boogie Woogie, Schalala sagen.
Ja, du hast heute einen sehr persönlichen Tag ganz allgemein, muss man sagen, Björn. Du bist halt sehr nachsichtig mit allen. Ich finde auch definitiv, man muss das Video dazu sehen. Also ich verstehe das schon, dass nur der Song an sich so ein bisschen, was soll das jetzt, daherkommt. Aber wenn man den mit dem Video guckt, ist es schon witzig. Und die Weather Girls haben halt so einen, ich kann mir vorstellen, dass die auch live super, super geil gewesen sein müssen. Weil die, glaube ich, einfach einen sehr, sehr großen Entertaining-Faktor haben und das Ganze halt zu einer Show richtig machen, weißt du? Und es geht halt nicht nur ausschließlich um den Song und was dahinter steckt von der Message, sondern auch so ein bisschen um das Ganze drumherum, das halt auch bildlich zu unterfüttern. Ich glaube, das ist extrem wichtig bei denen.
Dann sind wir ja mal froh, dass wir auch einen YouTube-Channel aufgemacht haben.
Definitiv lohnt sich, da reinzuschalten. Also ich finde, ein ganz würdiger Abschluss und auch der Björn ist versöhnlich.
Und ich suche mir jetzt einen Sampler raus, über den wir mal so richtig loslästern können.
Bin gespannt. Bis dahin abonniert uns und folgt uns auf Social Media.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.